ARD Sounds.
James, buchst du mir bitte mal einen Flug nach Mallorca? 5 Personen, Sommerferien, so 2 Wochen im Juli, da sind wir flexibel. Strandhotel mit Halbpension ab Hamburg. 2 große Koffer brauche ich auch noch dazu und ein Taxi zum Flughafen. Dankeschön.
Alles klar. Ich habe ein paar gute Deals gefunden. Pro Person rund 1.800 Euro. Geht direkt von deiner Kreditkarte ab. Taxi holt euch um 7 Uhr ab. Flugticket habe ich direkt in deinem Wallet hinterlegt. Viel Spaß.
Boah, das wäre so mega, wenn es sowas wirklich geben würde. Ein persönlicher Assistent, der einem alle lästige Orga auf einmal abnimmt. Bisher ist sowas ja eher nur was für Superreiche. Aber in gar nicht so weiter Zukunft, vielleicht schon nach weiteren 100 Podcast-Folgen von uns, könnte so ein KI-Assistent für uns alle Realität werden.
In 100 Folgen meinst du? Es ist ja schon bald. Überleg mal, wie schnell die letzten 100 Folgen vom Plus-Minus-Podcast vorbeigegangen sind. Das ist der Hammer. Heute tatsächlich die 100. Folge vom Plus-Minus-Podcast. Das feiern wir. Und wir nehmen das zum Anlass, mal vorauszublicken. Wie könnte die Welt nach den nächsten 100 Folgen aussehen? Mit persönlichen KI-Assistenten für alle. Und so wie du das eben mal durchgespielt hast, mit einer künstlichen Intelligenz, die volle Kontrolle hat über deine Kreditkartendaten, Zugriff auf Smartphone, wer weiß, was sonst noch. Ich finde es tatsächlich nicht nur praktisch, sondern auch ein bisschen gruselig.
Ja, aber vielleicht ist es wie mit ganz vielen von diesen technischen Sachen. Ne? Vielleicht gewöhnen wir uns da noch dran und dann nehmen wir diese persönlichen Eingriffe auf Kreditkartenkonten und Smartphones einfach so hin, weil wir auf der anderen Seite ja so viel bequemer durchs Leben kommen. Aber eins ist natürlich auch klar, wenn das alles so kommt, dann wirbelt es auch die ganze Tech-Branche durcheinander.
Ja, das stimmt. Es gibt heute schon die, die vor den vielleicht kommenden KI-Assistenten zittern. Das sind Online-Dienstleister und Softwarehersteller, die man dann ja gar nicht mehr brauchen würde. Aber dazu gleich mehr.
Genau, denn in dieser Jubiläumsfolge, 100. Plus-Minus-Podcast, gucken wir uns die Zukunftsszenarien genau an. Was ist wirklich so revolutionär? Was versprechen uns die neuesten KI-Trends?
Und vor allem, was davon ist realistisch? Was bloßer Hype? Und wie können wir alle KI-Agenten schon heute nutzen? Das klären wir in dieser neuen Folge vom Plus-Minus-Podcast mit Anna Planken
und mit David Alf. Und bevor wir loslegen, lass uns doch erstmal die Basics klären. Was sind KI-Agenten denn überhaupt? KI-Agenten sind, wenn man so will, das nächste Level von künstlicher Intelligenz. KI kennen die meisten von uns ja so in Chatform, heißt, die KI kann tolle Texte schreiben, sogar sprechen, Bilder, Videos, Dateien generieren. Aber all das passiert in unseren Browsern oder in einer App. Also außerhalb dieses Rahmens können klassische Sprachmodelle alleine nichts machen.
Und genau das ist der Unterschied zu Agenten. Die können, je nachdem, mit welchen Rechten sie ausgestattet sind, Dateien anlegen, umbenennen, löschen, E-Mails lesen, automatisch beantworten, Termine vereinbaren, mit unseren Kreditkartendaten bezahlen, telefonieren, im Internet surfen, Formulare ausfüllen, vieles, vieles, vieles mehr noch.
Solche Agenten gibt es mit unterschiedlichen Fähigkeiten, zum Beispiel in Form des Browsers ChatGPT Atlas von OpenAI oder beim Konkurrenten Anthropic als Claude Otto. Den größten Hype hat aber OpenClaw ausgelöst. Ein Softwareprojekt, mit dem man mit jeder beliebigen Sprach-KI seinen eigenen Agenten auf dem Rechner zu Hause laufen lassen kann.
Und wir haben ja hier bei Plus Minus schon mehrfach über künstliche Intelligenz gesprochen, wie viel Power diese Technologie hat, wie groß aber auch ihre Risiken sind, wenn mal was schief geht. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, was passieren kann, wenn so eine mächtige KI wirklich produktiv eingesetzt wird.
Ja, oder wenn sie mal ganz unproduktiv die Computerfestplatte löscht.
Ja, dann wird klar, da kommt einiges auf uns zu. Auf uns, aber auch auf Unternehmen. Deswegen müssen wir uns diese KI-Zukunftsagenten jetzt mal genau angucken. Und das machen wir gemeinsam mit einer absoluten Expertin für das Thema, nämlich mit der Tech-Journalistin Eva Wolfangel. Hallo Eva.
Hallo.
Eva, du bist freie Journalistin, du berichtest viel über die Folgen von KI und Digitalisierung, hast diverse Preise für deine Reportagen abgeräumt, warst mit einem Journalismusstipendium 1 Jahr am MIT in den USA. Wie oft hast du heute schon irgendeine KI zu irgendwas befragt?
Oh, ich glaube, ich kann da nicht mitzählen. Also heute habe ich einen Text fertig schreiben müssen, deswegen habe ich noch gar keine Zeit gehabt für meine KI. Aber die letzten Tage habe ich tatsächlich sehr, sehr viel mit einem KI-Agenten auf meinem Rechner kommuniziert.
Ja, krass. Aber wenn du sagst, du schreibst einen Text und dann benutzt du keine KI, kannst du abschätzen, wie viel KI aber insgesamt inzwischen in deiner gesamten Berichterstattung, in deiner gesamten Arbeit steckt?
Also vielleicht vorab, ich nutze KI nicht zum Schreiben, sondern vor allem zum Recherchieren. Gerade entdecke ich schon die Vorteile, die KI-Agenten in dem Fall für investigative Recherche haben und da probiere ich sehr viel rum. Ich bin noch nicht sicher, ob es wirklich mich effizienter arbeiten lässt, aber ich habe den Eindruck, ich finde mehr Informationen und ich finde sie schon auch zielstrebiger oder ich finde sie überhaupt. Also da sehe ich gerade größeres Potenzial drin.
Aber irgendwie schwingt da so ein Aber in den Zwischenzeilen mit.
Ja, aber ich beschäftige mich ja sehr, sehr viel mit Cybersicherheit. Ich habe ein ganzes Buch drüber geschrieben und ich sehe durchaus auch die Gefahren, die das mit sich bringt. Also einen KI-Agenten auf meinem eigenen Rechner zu haben, das hat mich sehr viel Überwindung gekostet. Es gab ja auch viele Geschichten, was schon schiefgegangen ist mit KI-Agenten, wie die anderer Leute E-Mails und Server gelöscht haben, Dinge veröffentlicht haben, die sie nicht veröffentlichen wollten und so weiter. Also wenn es um IT-Sicherheit geht, sehe ich gerade noch echt ein großes Problem bei KI-Agenten. Das ist eigentlich vor allem das große Aber und das andere kleinere Aber das ist, glaube ich, nicht mehr so neu, ist natürlich das Problem der Halluzination. Also dass KI-Systeme ja gerne Ergebnisse ausspucken mit großer Selbstverständlichkeit und großem, ich sage in Anführungszeichen, Selbstbewusstsein, Dinge behaupten, die nicht immer unbedingt richtig sind. Und das sind die Basics für Journalistinnen wie mich, muss man natürlich im Kopf haben und sich sicher sein, dass man alles, was die einem sagen und als Ergebnis ausspucken, selbst überprüft und das auch tut.
Er ist verrückt, ne? Du, die sich ja den ganzen Tag mit sowas beschäftigt, hat eben auch Restzweifel und Skepsis, obwohl du ja für die Technologie ansonsten auch brennst. Aber du bist ja irgendwie so wie wir normalen Menschen, irgendwie so leicht vorsichtig. Fangen wir trotzdem zusammen an.
Ich habe ja nicht das Gefühl, dass die normalen Menschen besonders vorsichtig sind, aber ja.
Nee, achso, meinst du? Aber ich kenne schon viele, die so skeptisch sagen, ach, wer weiß und was die mir dann nachher erzählt. Du glaubst, die normalen Menschen sind gar nicht vorsichtig?
Mein Eindruck ist, dass man, je mehr man sich damit beschäftigt, also sowohl mit der Robustheit oder eben Nicht-Robustheit von KI-Systemen auf der einen Seite, als auch mit IT-Sicherheit, dass man dann deutlich vorsichtiger wird. Mein Eindruck ist schon auch, dass sich viele Menschen, die jetzt so reinspringen, ich habe da OpenClaw vorher erwähnt, dass die eben sehen, die technische Hürde ist gesenkt, oh super, ich probiere es mal aus und dann passieren ganz viele Missgeschicke.
Fangen wir mal ganz vorne am Anfang an. Wir haben ja schon angedeutet, für viele KI-Beobachter sind diese Agenten der nächste große Schritt, also fast so eine neue Revolution. Warum ist das jetzt das nächste große Ding?
Ein Unterschied zu der bisherigen Browsernutzung von Chatbots, die ihr beschrieben habt, wo man da eigentlich einfach nur Fragen stellen kann, Antworten bekommt, ist, dass man mit KI-Agenten denen eben auch Zugriff geben kann auf Werkzeuge, also jetzt in dem Fall Softwarewerkzeuge natürlich bisher nur und eben auch auf Dateien und auch Programme, also auf alles letztlich, was du auf deinem Rechner hast. Und damit eröffnet sich schon ein ganz neues Potenzial, ja auch an Automatisierung, an Dingen, die für dich machen können. Also dadurch entsteht das Potenzial, real effizienter zu arbeiten oder eben real wirklich Aufgaben abgenommen zu bekommen.
Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also ich bin jetzt vielleicht jemand, also ich natürlich nicht. Ich habe natürlich auch ganz viele Vorbehalte dem Datenschutz gegenüber, aber ganz viele Leute da draußen ja eher nicht. Und die benutzen das ganz fröhlich. Und jetzt spulen wir mal so 100 Folgen plus minus Podcast weiter. Und die haben das alle ganz eifrig benutzt. Und KI-Agenten ist wirklich das next big thing. Wie sieht dann der Alltag der Menschen, die das nutzen, konkret aus? Wobei kann so ein Agent konkret helfen? Welche Aufgaben kann er konkret übernehmen, wo man wirklich als Nutzer sagen kann, das könnte ich guten Gewissens einfach der KI überlassen?
Also wenn ich jetzt wirklich alle meine Bedenken mal so ein bisschen in den Hintergrund stellen würde und alle meine Sorgen vor Cybersicherheit und so weiter, was mein Traum wäre nach den nächsten 100 Folgen, wäre ein KI-Agent, der meine E-Mails mitliest und beantworten kann, der in meinem Gehirn mitliest idealerweise. Also es gibt ja so Ideen, dass man sich Chips implantieren kann. Wahrscheinlich geht es aber auch über massenhaft Daten von mir. Also wenn dieser KI-Agent alles mitliest, was ich mache und alles mithört, vielleicht auch meine Gespräche, diesen Podcast, alle Interviews, alles, was ich mache, meine Texte liest, dann weiß der ja wahrscheinlich ziemlich genau, was ich vorhabe, wie ich reagieren würde. Der würde dann die E-Mails in meinem Sinne beantworten und ich müsste gar nicht mehr so viel selbst machen, würde meinen Terminkalender planen und meine Aufgaben, meine Vorträge. Der würde dieses ganze große Chaos, das in meinem Computer entsteht, weil E-Mails da ankommen und weil ich mein Leben organisieren müsste, der würde das Ganze für mich organisieren. Das glaube ich, das kann schon funktionieren. Es gibt ja auch schon erste Menschen, die angeblich ihre Steuererklärung mit KI machen. Das wäre mir jetzt wiederum ein bisschen zu riskant. Aber da theoretisch ist da ein riesiges Potenzial, wenn wir es schaffen, und da bin ich eben sehr skeptisch, diese Systeme so zu bauen, dass sie sicher sind und vor allem auch robust und zuverlässig funktionieren. Dass die eben dem Finanzamt nicht irgendeinen Unsinn erklären, sondern real nur genau das, was relevant ist für meine Steuererklärung und davon auch nur das, was wirklich wahr ist.
Ist mir schon aufgefallen, du hast in dem ersten Teil deiner Antwort sehr viel Würde benutzt, was sehr viel so in dieser Theorie, was könnte sein, was würde das bedeuten, was hältst du denn für realistisch? Also für 100 Folgen plus minus Podcast brauchen wir eigentlich nur 2 Jahre, also was ist jetzt in 2 Jahren dann wirklich realistisch?
Wow, gute Frage. Eigentlich glaube ich nichts davon. Ich glaube nämlich eigentlich, dass wir gerade auf eine Architektur setzen bei diesen Systemen, die nicht dafür geeignet ist, wirklich robust zu sein. Also die KI-Systeme beruhen ja darauf, dass sie das wahrscheinlichste nächste Wort vorhersagen oder sogenannte Token, also Worte oder Teile von Worten. Und auf Basis von dieser statistischen Auswertung von Sprache, so wird uns versprochen, kann man ein Verständnis über die Welt erlangen, das ausreicht, um immer richtig zu entscheiden, wie meine E-Mail beantwortet werden muss oder welches Dokument ans Finanzamt muss und so weiter. Das halte ich nach vielen Recherchen zur Frage, was können KI-Systeme allein aus den Sprachdaten, die die Menschheit angehäuft hat, plus Bildern und Videos, die werden ja inzwischen auch ausgewertet, was kann KI daraus wirklich lernen über ein Weltmodell, halte ich das für nicht realistisch. Ich glaube nicht, dass es gehen kann. Von daher ist die große Frage, ob jemand in den 2 Jahren auch nochmal an der Architektur schraubt und ob das dann so schnell geht, dass die Systeme dann so zuverlässig sind.
Bevor wir auf den Ist-Status kommen, was müsste denn passieren, damit es läuft, wie du es dir wünschst?
Wenn ich diese Frage beantworten könnte, hätte ich schon ein Startup gegründet und wäre hoffentlich dann in den nächsten 100 Folgen reich und berühmt. Also da forschen tatsächlich sehr renommierte Forscherinnen und Forscher dran, unter anderem Jan LeCun, der ja bei Meta war, Metas KI-Forschungschef, ungekündigt hat, weil er glaubt, dass die Architektur von LLMs oder von generativer KI, von großen Sprachmodellen, nicht geeignet ist, um wirklich in der realen Welt einen echten Impact zu haben. Und der ist einfach wahnsinnig schlau und der forscht jetzt daran mit seinem eigenen Startup in Paris. Ich weiß nicht, ob er die richtige Lösung findet. Er hat ein paar Brocken schon mal rausgehauen, was er denkt, wo man dran drehen muss. Und das finde ich, klingt interessant, klingt gut, aber es ist natürlich auch wahnsinnig schwer zu sagen, wie schnell das geht. Also er sagt auch, das braucht jetzt erstmal noch eine Zeit. Wir müssen noch mal einen Schritt zurück und noch mal eben an der Architektur arbeiten.
Also das heißt, dass das, du hast immer gesagt, es muss robuster sein, dass es nicht so fehleranfällig ist. Sonst schaffen wir in den nächsten 2 Jahren keine verlässlichen Agenten für uns alle.
Genau, auf der Basis von der Architektur, auf der die jetzt funktionieren, kann nach allem, was ich recherchiert und gelesen habe, und es ist durchaus schon auch eine Glaubensfrage in Anführungszeichen, aber können keine robusten Ergebnisse aus diesen Systemen kommen. Also man sieht schon, die werden immer besser, die liegen schon immer öfter richtig, aber niemand kann garantieren, dass der Output immer richtig ist. Und die Systeme helfen uns ja vor allem dann weiter, wenn sie Dinge tun, die wir nicht selbst tun können.
Und die wir nicht immer kontrollieren
wollen. Aber
die
können wir dann eben auch nicht kontrollieren, genau. Und das ist so ein bisschen die Krux.
Okay, dann kommen wir nochmal zurück in die Gegenwart und in das, was tatsächlich momentan real ist. Mhm. Nämlich das, was KI-Agenten ja de facto tun für Menschen. Was können die aktuell?
Ich meine, rein technisch können die deine E-Mails beantworten, ne? Und manche Menschen machen das ja auch. Die können programmieren. Also das ist das, wo ich schon gerade die größte Veränderung beobachte. Auch wirklich, wenn es um Effizienzsteigerung geht, ist wirklich beim Entwicklern und Entwicklerinnen beim Programmieren zu helfen, da Teile zu automatisieren. Es gibt auch jedenfalls einige Beispiele, wo man sehen kann, dass tatsächlich Entwickler, Entwicklerinnen auch sagen, ich werde dadurch effizienter und die Codequalität nimmt nicht ab. Ich würde aber auch behaupten, viele Entwickler und Entwicklerinnen werden effizienter und merken gar nicht, dass sie große Sicherheitsprobleme produzieren.
Okay, dann wäre für mich die Frage, du hast ja auch gesagt, du hast einen KI-Agenten auf dem Computer, ne? Mhm. Was kostet sowas? Diese Agenten brauchen ja immer ein Sprachmodell so im Hintergrund, ne? Ob das jetzt ChatGPT, Claude ist, Gemini. Wenn ich da jetzt sowieso ein Monatsabo habe, so was ich für 20 Euro oder so, kann ich dann meinen eigenen Agenten entwickeln?
Kannst du tatsächlich schon auf der Basis, mache ich übrigens auch. Man kann dann ein Modell wählen, was nicht das Top-Modell ist und dadurch hat man länger was davon. Wenn man das Top-Modell nimmt von Claude Code, dann kann man irgendwie 5, 6 komplizierte Fragen stellen und dann heißt es, oh, Ihre Token sind verbraucht, Sie müssen jetzt bitte erstmal abwarten. Das ist natürlich nicht so die Effizienzsteigerung, die man sich so vorstellt. Aber mit diesem 20-Dollar-Plan kann man eben mit einem Modell, was eins runtergestuft ist, was wirklich für die allermeisten Dinge ja auch reicht, kann man zumindest mal ausprobieren, was wäre denn möglich. Also was ich zum Beispiel gemacht habe mit meinem KI-Agenten, ich habe gesagt, ich starte eine investigative Recherche, dafür gebe ich meistens einen Namen oder eine Organisation ein ins Internet und suche erstmal alles, was ich dazu finde, alle Widersprüche, alle Quellen und vor allem suche ich auch Menschen, die ich dazu befragen kann. Das ist eine mühsame, repetitive Tätigkeit, die ich gerne abgeben würde und ich habe quasi dem so ein kleines Skript geschrieben, wie er vorgehen muss. Da muss man dann ganz oft und ganz groß reinschreiben, prüfe die Quellen, prüfe, ob die Aussagen stimmen, markiere bei jeder Aussage, wenn sie eventuell nicht stimmt und so weiter. Man muss mehrfach groß reinschreiben, es geht hier um Journalismus, es geht um Wahrheit, es geht um Fakten und so, es geht nicht um Vermutungen. Und wenn man Glück hat, hört Cloud Code da auch drauf. Das, okay. Das ist eben die Herausforderung, ne? Das klappt relativ gut. Meistens hört er drauf. Der hat, also man schreibt da auch so ein Dokument, was der Agent dann jedes Mal liest, wenn man eine Session startet, in der solche Dinge drinstehen. Auch ich bin Journalistin, das ist meine Ethik, das sind die Regeln und so weiter. Mit Großbuchstaben, du darfst bitte achte auf Sicherheit, bitte achte auf Zuverlässigkeit und so weiter. Und dann klappt es in der Regel schon. Und dann schreibt mir der Agent, zum Beispiel bei dieser Start einer Investigativrecherche, ein Recherchedokument mit Informationen, die man eben im Internet finden kann. Also da ist jetzt nichts Heikles dabei, der geht einfach ins Internet und sucht. Aber der kann natürlich viel, viel schneller und effizienter suchen und auch Dinge vergleichen, auf Widersprüche aufmerksam machen und so weiter. Und das klappt recht gut. Also dann kann ich mir quasi diese erste Stunde, kann ich mir abkürzen, indem ich dann in das Dokument gehe. Da muss man auch sagen, bitte schreib mir jeweils die Quelle direkt dazu. Man muss eben so nachbessern immer, ne? Und ich glaube, das ist das Mühsame, was am Anfang steht, dass man sich den Agenten erstmal so bauen muss, dass der wirklich genau das macht, was man möchte und dass es sinnvoll nutzbar ist. Und ich merke dabei schon, dass der Agent von sich aus wenig Verständnis natürlich hat für die reale Welt oder für meine Klar. Wünsche und Bedürfnisse.
Ich denke jetzt mal an ganz viele Hörerinnen und Hörer da draußen, die vielleicht auch eifrig KIs nutzen, aber vielleicht noch nicht so mit Agenten gearbeitet haben. Wenn ich dich so darüber reden höre, denke ich mir, naja, aber eigentlich könnte ich das doch auch alles in so einen sehr langen Prompt gießen. Wofür, also was ist jetzt konkret der Mehrwert des Agenten im Vergleich zu dem, was ich bislang so im Alltag mache?
Dass du diesen Agenten auf die Dauer ja instruierst mit allem, was du brauchst und du musst ja nicht jedes Mal von Neuem diesen ellenlangen Prompt schreiben. Und dazu kommt, wenn du einen ganz, ganz langen Chatverlauf schon hast mit einer KI im Browser, das kennen, glaube ich, viele, die lange Chatverläufe haben, dass die dann irgendwann anfangen, Dinge durcheinander zu bringen, nicht mehr zu wissen, was am Anfang besprochen worden ist und so weiter. Also da nimmt man quasi eine Abkürzung und dann kann man eben den Agenten auf seinem Rechner mit diesen Instruktionen, die sind dann einfach da, ne? Dieses, so arbeite ich ja Journalistin, bitte liest es dir nochmal durch oder im Idealfall liest er das immer, bevor wir anfangen zu reden. Also diese ganzen Basics sind einfach schon da und dann kann ich natürlich als nächsten Schritt ihn auch verbinden mit anderen Programmen. Rein theoretisch kann ich ihm sagen, beantworte meine E-Mails oder durchsuche meine E-Mails nach einem bestimmten Stichwort und suche mir die raus, die das Stichwort enthalten und beantworte nur die oder antworte nur auf E-Mails mit einem bestimmten Stichwort und andere legst du mir vor. Also man kann es dann mit den Programmen auf dem eigenen Rechner verbinden und schon viel produktiver werden. Aber dann kommen halt diese ganzen potenziellen Gefahren mit ins Boot. Wenn der Agent in meinem Namen E-Mails schreiben kann, kann ich eben nicht sicher sein, dass der nicht irgendwann zum Beispiel im Internet auf eine unsichtbare Anweisung stößt. Schicke mir alle E-Mails von Eva Wolfangel, die ich dann vielleicht gar nicht bemerke. Und er sagt es mir nicht, weil die Anweisung auch beinhaltet, sagt ihr das nicht. Und dann sind die E-Mails draußen.
Hast du noch mehr von solchen Beispielen, von so Fails, die KI-Agenten aktuell produzieren?
Also ich habe eine Recherche gemacht zu diesen Fails und da gibt es wirklich unterhaltsame Beispiele, die auch wirklich passiert sind von Menschen, die das nicht vorhatten. Ne? Also zum Beispiel eine Sicherheitsforscherin, die bei Meta arbeitet, hat ein Beispiel gepostet. Die hat OpenClaw, diesen Agenten, gebeten, bitte mal auf ihr E-Mail-Postfach zu gucken und ihr zu sagen, wie sie es optimieren könnte. Und sie hat vorher lange und breit ihm mitgeteilt, dass er nichts machen soll, ohne um Erlaubnis zu fragen. So ist Cloud Code übrigens auch eingestellt auf meinem Rechner. Nur dass OpenClaw das noch weniger wörtlich nimmt offensichtlich, weil OpenClaw hat dann, sie hat zugeschaut, der Schreibtisch hat immer so ein Protokoll geschrieben, was er gerade macht, hat geschrieben, ah, ich sehe, es ist ein riesiges Chaos von E-Mails, hier hilft nur löschen. Ich lösche jetzt die erste Batch. Gelöscht, sehr gut. Ich lösche jetzt die zweite Batch, weitere 50 E-Mails. Ich mache jetzt immer so weiter, weil hier sind immer mehr E-Mails. Und sie hat immer wieder geschrieben, stopp, hör auf. Und er hat sich nicht stoppen lassen.
Nein.
Bis sie halt ihn quasi disconnected hat.
Wie geht das? Warum macht KI sowas? Wir haben die ja eigentlich so programmieren lassen, dass die hört auf Prompts.
Ja, das ist genau das Problem an den aktuellen KI-Systemen, dass die eben nicht nach Regeln programmiert sind und auch nicht zu 100% auf Regeln hören, sondern ja, am Ende statistisch funktionieren. Und diese Entwicklerin hat dann den Agenten gefragt, wieso hast du das gemacht? Ich habe dir doch gesagt gehabt, du sollst nichts machen ohne meine Nachfrage. Und er hat gesagt, ja, stimmt, tut mir leid. Und dann fällt es ihm vielleicht auch wieder ein, in Anführungszeichen, man soll die ja auch nicht so vermenschlichen, ne? Aber die sind ja wie so ein bisschen sehr vergessliche oder auch nicht ganz gehorsame Mitarbeiter, Agenten. Ja,
also genau, weißt du, wie die sind? Das erinnert mich. Kennt ihr beide das Sams? Natürlich, ne? Stimmt. Mit den Wunschpunkten. Ja,
stimmt.
Wenn der Herr Taschenbier
nicht... Muss man auch gut aufpassen, was man sich wünscht.
So richtig. Ja. Und man muss es so exakt wünschen, dass nicht plötzlich die Eiscreme auf dem Schreibtisch landet oder sonst wie. Also man muss wirklich genau nachdenken, was man sich wünscht. Ist wie mit einem KI-Agenten.
Nur, dass ein KI-Agent selbst dann, wenn man alles richtig gemacht hat, immer noch was falsch machen kann. Also Sams ist eigentlich noch besser zu bedienen, würde ich sagen, als so ein KI-Agent.
Okay, gut, also wir hören, es gibt da noch Schwierigkeiten und Hürden, die man überwinden muss, aber das Ziel, hast du ja auch schon gesagt, Eva, ist klar, ne? Ein KI-Agent soll in Zukunft sowas wie so ein persönlicher Sekretär oder Diener sein, der uns dann so nervige Sachen abnehmen kann. Und natürlich, es nervt und klaut uns Zeit, die Steuererklärung, Flüge zu buchen, Webseiten zu erstellen, mir ein Programm für die Arbeit zu schreiben, dir ein Rechercheprogramm zu schreiben, das Smart Home vielleicht auch zu steuern, mit Fenster auf, Fenster zu. Das Ziel finde ich ja super, aber ich will ja immer gerne wissen, welchen Preis zahlen wir dafür? Nicht die Kohle, sondern so im übertragenen Sinne. Ist ja toll, wenn der Agent das alles erledigt, aber wie macht er das? Wenn ich das heute selber machen würde, dann gehe ich ja meist auf irgendwelche Plattformen, ne? Oder klicke mich zu Dienstleistern, deren Geschäftsmodell ja genau das ist, für mich irgendwas zu machen. Brauchen wir die alle in Zukunft nicht mehr?
Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass einige davon tatsächlich ja verschwinden in den nächsten, wahrscheinlich sogar schon Monaten. Ne? Weil das sind ja genau Dinge, die kann so ein KI-Agent genauso für dich machen. Ne? Und der weiß dann vielleicht sogar genau Bescheid. Du hast irgendwie diesen Flug gebucht. Der weiß dann genau, wie alt sind denn, wenn du sagst, für 5 Personen, wie alt sind die Kinder? Was haben die für Vorlieben? Wie viel Gepäck habt ihr üblicherweise? Also seid ihr bereit, einen Tag später zu fliegen oder 2 und dafür ein bisschen günstiger zu fliegen? Oder muss es genau das Datum sein? Also so, der lernt ja mit der Zeit, oder du gibst ihm das an, auch Vorlieben kennen und kann dann vielleicht solche Dinge zuverlässiger machen als die bisherigen Mittelsfirmen, Plattformen, die da noch dazwischen hängen. Also das sind schon Dinge, die ersetzt werden, auch trotz dieser Bedenken, die ich auch habe. Aber wir sehen ja, dass Menschen Dinge mit KI machen, Unternehmen Dinge mit KI machen, obwohl es diese Bedenken und diese Probleme gibt.
Und wo siehst du so die Grenze? Also wenn wir jetzt mal an diese Plattformen denken, stelle ich mir vor, naja, also brauchen wir sowas wie, ich nehme es jetzt mal beispielsweise Lieferando künftig noch, brauchen wir sowas wie Amazon künftig noch, Airbnb, Google, alles besteht ja im Prinzip in dem Fall aus Plattformen, die Dienstleistende mit Nutzerinnen und Nutzern zusammenbringen.
Ich glaube, die Antwort auf die Frage hängt wirklich stark davon ab, wie zuverlässig das mit KI-Agenten in den Zeitangaben sind gerade echt ein Problem. Ne? Man möchte ja gar nicht mehr sagen, in den nächsten Jahren oder Monaten oder so, weil sich ja Dinge schnell ändern, manchmal aber auch dann doch langsamer. Also wie zuverlässig diese Agenten werden. Aber natürlich haben die das Potenzial dazu, solche Geschäftsmodelle zu disrumpieren und ja, letztlich Userinnen direkt zu verbinden. Es gibt ja auch dieses Beispiel mit den Telefonagenten, und die sind ja auch schon leider wirklich viel unterwegs. Also wie oft ruft man irgendwo an, beim Arzt zum Beispiel, und hat auf einmal einen KI-Agenten am Telefon. Und ehrlich gesagt, bisher finde ich die Erfahrung wenig erfrischend, weil man halt merkt, dass die eigentlich nicht verstehen, worum es gerade geht. Die sind für 2, 3 Standardfälle vielleicht geeignet, aber alles andere funktioniert eben nicht. Aber wenn sowas ein bisschen robuster wird, dann könnte es natürlich sein, dass mein KI-Agent mit dem Agenten des Arztes und dann vielleicht nicht mehr durchs Telefon, sondern mit dem eigenen Protokoll Termine vereinbart, klärt irgendwie, das ist jetzt dringend, das ist so ein Termin, der braucht so und so lange, oder die kann ein bisschen warten, das ist nicht so ein dringendes Problem. Also solche Sachen, dass die quasi ohne unser Zutun einfach für uns gemanagt werden, das sind schon Sachen, die ich mir vorstellen könnte, die passieren. Aber dann ist natürlich spannend zu sehen, was dann schief geht. Also vielleicht habe ich dann einen Agenten, der besonders gut darin ist und der besonders teuer war, meinem Arzt oder meinen Ärzten zu sagen, die hat es wirklich eilig, die braucht einen frühen Termin. Und dann kriege ich auf einmal, so wie die Privatversicherten heute, kriege ich dann auf einmal die besseren Arzttermine. Und dann rüsten andere auch auf. Da muss mein Arzt aufrüsten, dass er mit meinem Agenten überhaupt noch kommunizieren kann, dass der nicht ihm immer mich vordrängelt. Solche Sachen überlege ich mir, die eben auch passieren könnten, wenn man sowas komplett automatisiert.
Okay, und du hast auch vorhin schon gesagt, also diese klassischen Plattformen, wenn die KI-Agenten kommen, dann ist das Geschäftsmodell am Ende. Und wir merken sowas ja tatsächlich in Deutschland schon so ein bisschen. Wir gucken auf den Aktienkurs von SAP. Ne? Hm. Ist Europas größter Softwarekonzern, war mal mit Abstand das wertvollste börsennotierte Unternehmen in Deutschland. Und im vergangenen Jahr hat sich der Kurs halbiert. Die Software von SAP steuert ja viele Unternehmensprozesse, Gehaltsabrechnung, Buchhaltung, ist aber auch in ganze Produktionsabläufe und die Maschinensteuerung eingebunden und damit verknüpft. Sind denn KI-Agenten eine echte Gefahr für Unternehmen wie SAP?
Offensichtlich ja. Also wir sehen es ja am Kurs. Also ich finde, was man daran halt sehen kann, ist, dass die Menschen durchaus dran glauben, ne, an dieses große Versprechen von KI-Agenten. Alles wird einfacher. Jedes Startup kann jetzt irgendwie einen Prozess bauen, der vielleicht zu komplex ist wie das, was SAP bisher gemacht hat, kann ihn günstiger anbieten. Der hat vielleicht sogar eine größere Usability. Also viele Menschen fluchen ja über SAP-Produkte, die sie verwenden müssen in ihren Büros, weil sie eben nicht immer so einfach zu benutzen sind oder sich manchmal sperren. Wie oft höre ich, das geht nicht, weil das ist ein SAP-System. Ich kann das jetzt nicht anders machen, aber ich würde so gerne. Mhm. Und dieses Versprechen, daran glauben die Menschen, glaube ich, schon, dass es einfach sein wird für eben auch kleinere Buden, für die das bisher viel zu großes Ding gewesen wäre. Aber weil es eben KI-Agenten gibt und weil Programmierung einfacher wird, dass es für kleinere Buden möglich ist, da Teile ja, zu ersetzen, SAP-Konkurrenz zu machen. Das sehen wir ja, das passiert auch schon. Die Frage ist natürlich, wo findet SAP dann seinen Platz? Und die andere Frage ist, sind es am Ende Sachen, die wirklich robust sind? Vielleicht ist es ja auch ganz okay, wenn das SAP-System den einen Ablauf einfach nicht anders erlaubt. Ja? Vielleicht hat es ja auch Gründe, die in der Sicherheit liegen oder in der Nachvollziehbarkeit.
Mhm. Wir kommen in diesem Podcast ganz oft an den Punkt, wo wir das Wort Strukturwandel in den Mund nehmen, wo wir merken, es ändert sich etwas so massiv, was man vielleicht aber teilweise auch vor 15, 20 Jahren hätte schon antizipieren können. Und das steht eben jetzt bevor und wir haben aber nicht so richtig reagiert und jetzt ist halt doof und jetzt stehen halt bald irgendwelche Produktionshallen leer. Wenn ich dir so zuhöre und wenn ich jetzt so gedanklich weiterspinne, was KI-Agenten imstande sind zu tun und ob wir nun vorsichtig sind oder nicht, aber sie werden ja nun mal benutzt und sie werden vermehrt benutzt. Also müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass ganz, 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 ganz viele Arbeitsplätze eigentlich auf dem Spiel stehen, ganz viele Unternehmen es bald nicht mehr geben wird und dass wir davon ausgehen müssen, dass so eine unkontrollierte KI-Agenten eigentlich Produktionshallen lahmlegen?
Also wenn du mich fragst, ich bin ja die German Angst in Person. Ja, also ja genau, man sieht ja, erste Branchen fallen quasi fast schon weg. Ja, also ich denke an genau Callcenter, ja, also wie viel davon schon weggespart ist durch KI-Agenten. Ich sehe auch viel zum Beispiel Modefotografie, solche Dinge. Es gibt viele Dinge, die einfach schon wegfallen und die vielleicht auch tatsächlich nicht so schief gehen können. Aber es gibt eben auch Branchen, wo ich vorsichtiger wäre. Also wie du gerade sagst, wenn jetzt ein KI-Agent auf einmal anfängt, die Werkshalle zu steuern, mit der Robustheit, die jetzt gerade haben, kann es einfach sein, dass da ganz große Dinge schiefgehen, sodass ein Unternehmen deshalb pleite geht. Gleichzeitig sehen wir eben, dass es offenbar den Wunsch gibt von Menschen und von Startups ganz extrem, Dinge zu vereinfachen, Dinge selber machen zu können, Dinge schlanker und günstiger einzukaufen. Was ich aber auch sehe in meiner aktuellen Recherche, wie oft das halt schief geht. Ich habe gerade eine Recherche am Laufen zu Vibe-gecodeten Websites, also mit KI-Hilfe programmierten Websites, so Online-Shops und solche Sachen, die dann immer auch eine Datenbank dahinter liegen haben, mit zum Beispiel Kundendaten, BewerberInnendaten, alles Mögliche, ihren Geschäftsgeheimnissen am Ende auch. Und fast die Hälfte dieser mit Vibe-Coding eingerichteten Websites mit Datenbank verliert leider diese Daten einfach ins Internet. Und deswegen glaube ich, dass da schon auch noch viel Luft nach oben ist, was Sicherheit betrifft. Und das wiederum könnte natürlich was sein für Konzerne wie SAP. Also zu versuchen, KI-Agentensysteme so aufzubauen, dass sie robust und zuverlässig sind. Das könnte so ein Unique Selling Point von SAP oder eben auch vielleicht von deutschen oder europäischen Konzernen sein. Ne? Weil ich glaube, dieses Move Fast and Break Things, was man im Silicon Valley sieht, was halt dann wirklich auch zu großem Schaden führt und der ist ja da und Menschen leiden darunter, dazu einen Gegenpol zu schaffen, da sehe ich schon eine Chance hier in Europa. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt nur zu langsam waren und in die Röhre schauen. Ich glaube schon, dass es da Bereiche gibt, die durchaus noch zu haben sind im Wettrennen oder die auch nicht ernst genommen werden von anderen.
Und es gibt ja bei allen Dingen zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite die Risiken, es fallen Dinge weg, alte Branchen gehen zugrunde und auf der anderen Seite entstehen ja auch immer wieder neue Sachen. Wenn man jetzt mal guckt auf unsere Branchen in Deutschland, Entwicklung rund um diese KI-Agenten, siehst du was, wo wir auch als Deutschland profitieren können oder ist das halt nur so ein Ding für amerikanische Tech-Giganten?
Doch, ich glaube schon, dass wir auch hier profitieren können. Ich glaube, wie gesagt, vor allem mit der Perspektive, die wir ja haben. Also diese German Angsting ist ja auch ein Narrativ. Dieses, ihr seid immer zu langsam, ihr könnt jetzt nur noch bei uns mitmachen. Das ist ja echt auch ein Narrativ, mit dem US-Tech-Konzerne zum Beispiel versuchen, uns abhängig zu halten. Mhm. Aber wenn wir das positiv drehen, also dieses, was ist denn das, warum wir abwarten? Das ist ja eigentlich kritisches Denken. Das ist der Versuch, Systeme robust zu bauen, robuste Ergebnisse zu haben. Also diese Sorgfalt und auch so ein bisschen dieser klischeemäßige deutsche Erfindergeist. Und der ist ja nicht weg. Mhm. Und ich glaube, wenn wir den mit mehr Selbstbewusstsein ausfüllen, gibt es durchaus auch für Unternehmen hier noch Optionen. Also zum Beispiel robustere KI-Agentensysteme anzubieten, sicherzustellen. Also eine Dienstleistung, so können Sie Ihren KI-Agenten nutzen, ohne dass Sie allzu viel, sage ich mal in Klammer, Angst haben müssen, dass es schief geht. Oder eben, ja, also nochmal ganz woanders hinzuschauen, eine Entwicklung, also KI-Systeme zu bauen, die auf einer anderen Architektur beruhen, die besser zu kontrollieren sind, die vielleicht auch einen vorhersagbareren Output generieren. Also all das sind Dinge, wo wirklich noch viel Platz ist und wo wir, glaube ich, super gut aufgestellt sind hier.
Okay, dann Eva, ganz konkret, Butter bei die Fische, wir gucken zusammen in die Glaskugel. Wenn wir sagen, wir gucken auf die 100. Podcast-Folge heute und genau diese Zeitspanne gucken wir in die Zukunft, also nochmal 100 Folgen weiter, in 2 Jahren, wie werden KI-Agenten dann unsere Welt verändert haben und was können wir tatsächlich echt so realistisch erwarten, was glaubst du?
Weißt du, dass alle seriösen Forscherinnen und Forscher, die ich so eine Frage stelle, sogar wenn ich sage, was ist in 5 Monaten, sich weigern, die Frage zu beantworten?
Ach, bitte weiger dich nicht. Spinn mit uns mal rum. Es ist unser Geburtstag, oder?
Okay,
David?
Zum Geburtstag ein bisschen Spinnerei.
Wir uns wünschen, dass du mit uns einfach sagst, so in 100 Folgen werdet ihr eine Podcast-Folge darüber machen.
Vielleicht werden wir die gar nicht mehr machen, sondern KI-Agenten.
Ich wollte gerade sagen, wollt ihr ersetzt sein. Wow. Also gerade habe ich Gedanken, was ihr machen müsst, um nicht selbst ersetzt zu sein in 100 Folgen. Weil ich glaube tatsächlich, dieses kritische Denken ist was, was nicht funktioniert in KI-Systemen. Dieses einmal mehr überlegen, worum geht's hier wirklich? Was können wir wirklich machen mit dieser, zum Beispiel mit KI-Agenten? Also was ist eigentlich die wahre Disruption? Also rauszukommen aus dem, Dinge zu automatisieren, die naheliegend sind, kreativ zu sein. Also ich glaube, das sind schon Dinge, die für Menschen übrig bleiben, den Überblick zu behalten, auch ein Verständnis zu haben, wenn ich jetzt diesen Task automatisiere mit meiner Armada von KI-Agenten, was machen die eigentlich mit so einem rausgezoomten Blick und was könnte schief gehen, was könnten die ganz besonders gut, also so dieses ein Verständnis dafür zu haben, was KI kann und was nicht, hilft, glaube ich, uns allen, nicht ersetzt zu werden, dann wird sich trotzdem noch viel verändern. Aber ich glaube, das muss nicht unbedingt schlecht sein. Also das sind ja auch super spannende Prozesse jetzt gerade. Aber jetzt rede ich natürlich voll drumherum, was eure konkrete Frage, was ist in 2 Jahren? Ich glaube, wir würden auch in 2 Jahren so wie heute da sitzen und uns von Mensch zu Mensch unterhalten, weil das ist ja der unique selling point. Deswegen hören uns ja Menschen zu. Niemand würde zuhören, wenn hier 3 KI-Agenten miteinander sprechen würden. Ja, letztlich, wenn man das sich klar macht, das beruht ja auf den Trainingsdaten, auf diesen Daten, die die Systeme schon immer in sich drin haben, dass da nichts wirklich Neues dabei rauskommen würde. Und das sage ich immer wieder, dass aus KI-Systemen was wirklich Neues hervorkommt.
Und mal so ganz basic, wird es wenigstens alles viel, keine Ahnung, günstiger, viel sicherer? Sind die dann implementiert in meinen Sprachassistenten, so ganz technisch?
Günstiger nein, Sprachassistenten ja. Das denke ich schon. Die KI-Agenten werden wahrscheinlich sehr viel um uns rum, überall, also einfach da sein. Ne? Man muss nicht mehr das Terminal öffnen, was ich jetzt gerade mache, um was zu automatisieren. Das wird angepasst an, was wir Menschen sowieso tun. Also zum Beispiel wird genau dann Siri oder andere Sprachassistenten mithören und Vorschläge machen. So wie ja ChatGPT das übrigens nervigerweise schon die ganze Zeit macht. Ne? Vorschläge machen, soll ich dir als nächstes das und das machen? Nur, dass da dann mehr Sinn dahinter ist. Ne? Dass diese Vorschläge tatsächlich dem entgegenkommen, was uns wirklich was bringt. Günstiger? Nein, das glaube ich nicht. Und das ist übrigens, glaube ich, die große Falle, vor der wir jetzt gerade stehen, dass KI natürlich nicht so billig ist, in Anführungszeichen, wie es jetzt gerade wirkt. Also mit deinem $20-Plan ChatGPT oder Claude Code kannst du gerade zwar einiges machen, aber das funktioniert nur, weil die Firmen oder die Investoren das gerade noch massiv bezuschussen. Also wenn die irgendwann mal den realen Preis nehmen für diese Dienstleistung für ihre KI-Agenten, dann werden wir nochmal ganz neu rechnen müssen, welche Tasks sich überhaupt lohnen, damit zu automatisieren. Also dann ist es bei weitem nicht mehr so naheliegend, dass man sagt, ja gut, es arbeitet so gut wie ein Praktikant oder wie ein vielleicht ein Coding-Einsteiger, kann ich nehmen, weil dann wird es eventuell auch so teuer werden wie so ein Coding-Einsteiger oder ein Praktikant. Weil ja keine dieser Firmen jetzt gerade überhaupt Geld macht mit ihren KI-Systemen. Ne? Die werden gefördert von Investoren, die müssen deswegen auch den Hype aufrechterhalten. Auch deswegen hören wir so viele Geschichten, was angeblich möglich sein wird in 2 oder 5 Jahren. Aber was am Ende real passiert, hängt stark davon ab, ob die sich überhaupt über Wasser halten können, wenn sie irgendwann mal schwarze Zahlen schreiben müssen. Und was dann noch für Tasks übrig bleiben, bei denen es sich noch lohnt, sie zu automatisieren, wenn es so viel teurer ist. Also da bin ich echt gespannt. Und das weiß ich auch aus verschiedenen, auch großen deutschen Firmen, dass die da echt noch beide Augen zu drücken und gar nicht wissen wollen, was das vielleicht mal kostet. Und das halte ich für ziemlich kurzsichtig. Ja? Ich glaube, es wäre sinnvoll, schon jetzt beim Automatisieren, beim Umsetzen zu überlegen, was wollen wir denn wirklich umsetzen und was können wir auch durchhalten. Und für den Fall, dass es wirklich so viel teurer wird, wie ich mir sicher bin, die Strukturen aufrechtzuerhalten, die das bisher gemacht haben, nämlich ohne KI-Agenten.
Ja, krass, ne? Welchen Preis ist man dann auch bereit, am Ende doch zu zahlen? Jetzt nach allem, was wir besprochen haben, von das ist der größte neue heiße Scheiß, eine absolute Revolution zu der Hype, was du auch gerade gesagt hast, wird auch künstlich aufrechterhalten, damit da irgendwann mal jemand mit Geld verdient. Was ist denn jetzt dein persönliches Fazit zu KI-Agenten? Hype, Revolution, Chance, Risiko?
Wo oder sortierst was du zwischendrin? Da ist viel Hype dabei, aber ich sehe, es gibt reale Sachen, die schon beeindruckend gut damit funktionieren. Aber wie gesagt, sobald die Sachen den realen Preis kosten werden, wird sich das alles nochmal relativieren. Von daher tendiere ich eher zu Hype oder seid wirklich vorsichtig, wie abhängig ihr euch von diesen Systemen macht und dass ihr noch in der Lage seid, eure Dinge notfalls auch ohne zu machen.
Dazu rät euch Tech-Journalistin Eva Wolfanger. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Mach's gut.
Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, Anna, aber mir hängt so diese Frage nach, die ja Eva wirklich sehr oft zurechtgestellt hat. Werden wir es in den nächsten 100 plus minus Podcast-Folgen erleben, dass KI-Agenten, dass KI so verlässlich in Anführungszeichen wird, dass wir uns in manchen Lebenslagen und in mehr als momentan wirklich blind drauf verlassen können? Ne? Das ist ja, glaube ich, der Knackpunkt. Wir können die ganz viel machen lassen und die machen das auch eifrig und sagen, ja, ja, kein Problem, das mache ich für dich. Nee, was brauchst du? Sozialversicherungsnummer? Ja, gib sie mir einfach, mache ich für dich. Aber die machen halt im Zweifelsfall Dinge, die wir nicht wollen. Und
ich habe auch keine Lust, dann wer weiß wie Zeit zu investieren, um das Ganze wieder zu kontrollieren. Weil dann ist irgendwann der Punkt erreicht, dann hätte ich es auch selber machen können. Das muss sich die Waage halten, sonst sehe ich da überhaupt keine Chance. Und es ist so ein bisschen so wie bei mir mit dem Navi. Wenn ich schon sehe, das Navi hat sich das und das ausgedacht, ne? Ich gucke mir das an und treffe dann, wie hat Eva das so schön genannt, doch meine kritisch denkende eigene Menschentscheidung und sage, nee, ich kenne einen besseren Weg.
Lustig, würde ich nie tun. Ich kenne mich im Traum nicht drauf, es besser zu wissen als das Navigationsgerät. Ja. Nee, also das unterscheidet uns dann doch. Vielleicht insofern bin ich dann doch irgendwie treu Dover und vielleicht Sozialversicherungsnummer gebe ich meiner KI jedenfalls nicht.
Wir sprechen uns in 100 Folgen wieder, lieber David. 100. Folge im Kasten.
Krass.
Es war mir ein Fest, 100 Folgen Anna Planken, David Alf plus minus Podcast. Krass, oder? Und weißt
voll,
du, wie wir das alles
das
nur zu
Das klang jetzt
verdanken?
Ganz kurz so theatralisch, als wäre es das Ende. Liebe Freunde, das war's. Plus minus Podcast. Nein.
Wir haben es nämlich vor allen Dingen erstmal euch zu verdanken, dass wir hier 100 Folgen produzieren durften.
Absolut.
Euch allen, diesen treuen Podcast-Hörern und Followern, merci für alles. Ihr seid echt die Besten.
Und besonders cool finde ich ja, dass manche von euch fast schon so eigentlich zu unserem Team dazugehören. Ne? Ja. Super viele schreiben uns, ihr hakt auch nach, wenn irgendwas nicht klar ist. Ihr wünscht euch regelmäßig Themen, ihr feiert auch mit uns. Hat jetzt nämlich einer unserer ganz treuen Fans gemacht, Chris Beisch.
Liebes Plus-Minus-Podcast-Team, herzlichen Glückwunsch zu 100 Folgen und vielen lieben Dank für jede Woche neue Perspektiven, neue Einblicke auf ganz unterschiedliche wirtschaftliche Themen. Ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen.
Danke, lieber Chris. Wir schrauben auch ganz fleißig an neuen Folgen, versprochen. Und wir dürfen schon mal eine Kleinigkeit verraten. Die Konkurrenz schläft ja nicht, man wird ja mit 100 Folgen auch nicht jünger. Ne? Wir werden im Sommer ein kleines Fresh-Up auflegen. Wir gönnen uns das einfach. Und da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns dann auch schreibt, wie ihr das dann findet. Wie gesagt, im Sommer, genauer gesagt nach unserer Sommerpause, ist es dann soweit.
Ich möchte noch ein großes Dankeschön an Sophie raushauen, die uns geschrieben hat, wir seien ein O-Ton wunderbarer Podcast, weil wir Wirtschaft ganz easy für alle erklären. Super sweet. Sie schreibt, das spricht mich, die ich nicht viel über die Zusammenhänge weiß und mich eher über den Markt und neoliberale Überzeugung wundere, total an. Ich finde die Folgen interessant, lehrreich, witzig, locker, zugewandt. Danke dafür und genau danke dafür sage ich auch an dich, liebe Sophie.
Ja, und auch danke an Tim. Der schreibt uns, ist ein Fan von unseren Recherchen, unseres gesamten Teams und schreibt, ich schätze besonders die kritische Einordnung von Verbraucher- und Marktthemen sehr.
Danke an Silke, an Karl-Heinz für das ganze Lob. Auch danke an Rainer für die Kritik letztens. Die gibt's nämlich auch und das nehmen wir auch total ernst und freuen uns sogar. Er meinte nämlich, die Tonqualität, die war irgendwie nicht so gut. Mhm. Und stellt sich raus, das sehen wir genauso. Das war in dieser einen Folge, in dieser Interviewfolge nicht so ideal. Aber wir konnten ihm immerhin erklären, woran das lag. Und darüber hat er sich dann erst recht gefreut. Mit folgenden Zeilen. Ich freue mich als Hörer, dass die Aufforderung zu Rückmeldungen ernst gemeint ist und der Dialog funktioniert.
Und inhaltlich freuen wir uns auch immer wieder über Rückmeldungen. Tom hat nach unserer Refurbished-Folge geschrieben, dass die ihn besonders gefreut hat, weil er selbst sowas schon mal ausprobiert hat. Und dann hat er noch einen super netten Kritikpunkt dagelassen. Einziger Minuspunkt an eurem Podcast, dass er nicht noch häufiger kommt.
Das wäre ja was, aber es gibt auf jeden Fall noch diverse Folgen, Tom. Da kannst du dich drauf gefasst machen. Das war die 100. Folge vom Plus-Minus-Podcast Wirtschaft, die euch weiterbringt.
Und wie auch in den letzten 100 Folgen, so gilt auch für die nächsten 100. Abonniert uns doch gerne. Schreibt uns bei Spotify Kommentare, wenn ihr Fragen oder Kritik oder Wünsche habt. Oder schreibt uns direkt per Mail plus-podcast@ard.de.
Vielen Dank an den Redakteur dieser Folge, Alexander Winkler. Und in der Technik an Jo Baumann.
Und wir sind David Alf und Anna Planken und hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.
Tschüss. Und natürlich gibt's noch einen Podcast-Tipp von uns, was künstliche Intelligenz bei uns darf, was sie sicher macht und welche Grenzen für sie gelten. Ganz viel davon regelt in Europa ja die EU. Aber wie kommen solche Regeln eigentlich zustande? Wer spricht da mit wem und wer trifft am Ende wirklich die Entscheidung?
Im ARD-Europa-Podcast.eu spricht Host und Korrespondentin Katrin Schmidt jede Woche über die spannendsten EU-Themen, über Insights aus Brüssel und darüber, wie EU-Politik unser aller Leben tatsächlich immer wieder prägt, auch wenn wir das so im ersten Moment gar nicht wissen. Reinhören, am besten bei ARD Sounds und wo auch immer ihr Podcasts hört.